Weil also die Emanzipation in der bürgerlichen Gesellschaft immer Assimilation bis an die Grenze der Selbstaufgabe und darüber hinaus bedeutet und keineswegs mit der ersehnten Anerkennung der Differenz einhergeht, nimmt es nicht Wunder, wenn Schwule dem Ende der Diskriminierung nicht wirklich etwas abgewinnen können. Zu den Mühen der Minderheitenexistenz, die Bürde bürgerlicher Subjektivität aufgebrummt zu bekommen, ist viel mehr, als viele ertragen wollen oder können. Entweder sie gehen auf in einer schwulen Subkultur, deren Hauptzweck die Verdrängung von Wirklichkeit ist, indem sie eine eigene erschafft, die allerdings nur die Nachbildung des falschen Ganzen ist, oder sie träumen von einer Wirklichkeit, in der sie entweder ihrer Sexualität oder dem Subjektstatus enthoben sind. Diese Trennung ist schon in sich ein Selbstbetrug, denn den Subjektstatus kann man sich ebenso wenig aussuchen wie die sexuelle Orientierung. Ist jedoch der Verleugnung der Sexualität und der Hinwendung zum Subjektstatus noch ein Begriff von Gesellschaftlichkeit unterlegt, nach dem Motto, was ich in meinen vier Wänden tue, geht niemanden etwas an, ich nehme für mich in Anspruch, für das beurteilt zu werden, was ich tue, führt die Ablehnung des Subjektstatus ins Vorbürgerliche zurück, in einen Zustand, der sexuelle Orientierung als solche nicht kennt, weil Identität einzig über personale Herrschaft hergestellt wird. Die Widersprüche, die heute internalisiert sind, also die im Seelenleben jedes Einzelnen hier wirken, sollen wieder auf die Gesellschaft zurückgeführt werden. Dass dies auf nichts anderes als die eigene Selbstabschaffung hinausläuft, wird nicht einmal bestritten. Als dermaßen unglücklich wird die eigene schwule Existenz erlebt. So sucht man sich gesellschaftliche Modelle, in denen es wenigstens scheinbar die Not der sexuellen Orientierung nicht gibt. Die wird als bürgerlicher Fluch begriffen und für das eigene Unglück verantwortlich gemacht. Weder stört dabei, dass die historische Überlieferung neben der sanktionierten, also erlaubten homosexuellen Praxis vieler Gesellschaften immer auch den Schwulen kennt, der seine Leidenschaft entweder im gesellschaftlich vorgegebenen Rahmen ausleben kann oder aber der Verfolgung anheimfällt, noch fällt auf, dass hier spiegelbildlich das antischwule Ressentiment übernommen wird. Der Hass gilt weniger der eigenen Homosexualität als der missglückten Emanzipation. Die Begeisterung dieser Freigeister, zu ihnen gehört dann auch Michel Foucault, ausgerechnet für den Islam und seinen Umgang mit Homosexualität, ist vor diesem Hintergrund nur auf den ersten Blick befremdlich. Die aus der Geschlechtertrennung in islamischen Gesellschaften resultierende Zwangshomosexualität stand für zahlreiche schwule Sextouristen der späten Kolonialzeit in einem beinahe traumhaften Gegensatz zur diskriminierenden Realität der europäischen Gesellschaften, in denen sie lebten. Dass diese ungewohnte Freiheit Resultat finsterster Frauenunterdrückung war, interessierte sie hingegen nicht. In ihrem Klassiker »Die Grenzen des Geschlechts« stellten Cheryl Bernard und Edith Schlaffer 1984 fest, »Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft von Männern. Damit ist sie eine kulturell homosexuelle Gesellschaft, denn sie besteht nur aus einem Geschlecht, das nur mit seinesgleichen verkehrt. Innige Körperlichkeit zwischen Männern, küssende, flüsternde und sich vertraut an den Händen haltende Männer gehören zum typischen Straßenbild islamischer Länder, ist die sublimierte Form dessen, was als ehrlich ausgelebtes Phänomen so fanatisch bekämpft und im Iran sogar mit der Todesstrafe geahndet wird. Heterosexuelle Zuneigung wird aus der Öffentlichkeit verbannt und stellt auch im Privatbereich kein Ideal dar. Homosexuelle Impulse sind verpönt, vor allem deshalb, weil dabei einer der Beteiligten sich wie eine Frau behandeln lässt. Ihm gilt die gesellschaftliche Verachtung. Manche islamischen Länder lösen den Widerspruch zwischen ihrer homosexuellen Orientierung und ihrem Wertesystem durch die institutionalisierte Homosexualität einer bestimmten Subgruppe ihrer Mitglieder. Damit kann die Neigung ausgelebt und zugleich in Bahnen gehalten werden. Zitat Ende. Weil Homosexuellen als Männern in solchen Gesellschaften erlaubt wird, weibliche Anteile in der Männergesellschaft zu repräsentieren, werden sie freiwillig oder unfreiwillig zu Profiteuren der Frauenunterdrückung. Dass nicht einmal diese Tatsache die Liebhaber der islamischen Version von Homosexualität zu zweifeln an der eigenen Vorliebe ermutigt, zeigt, welch autoritäre Sehnsucht sie umtreibt. Wie viele andere europäische Intellektuelle war zum Beispiel Michel Foucault begeistert von der spirituellen Energie der islamischen Revolution im Iran 1979. Selbst, dass diese Revolution nach dem Sturz des Schahs eine viermonatige Herrschaft des Mobs in Form der Soldaten Allahs nach sich zog, der schon früh auch Schwule zum Opfer fielen, tat dieser Begeisterung keinen Abbruch. Immerhin distanzierte sich Foucault, als die Schwulenhatz gesetzlich sanktioniert wurde und Freunde von ihm betroffen waren. Aber sein Begriff von der Entstehung der Homosexualität als eine der Maßnahmen der Macht, ihre Moral anhand einer medizinalisierten Zuschreibung zu inkorporieren und die nach seinem Abfall vom Islam vollzogene Wende zu einer anderen Form von Selbstabschaffung, nämlich der Idealisierung der antiken Homosexualität, sprechen nur allzu deutlich von der autoritären Sehnsucht nach einem gesellschaftlich sanktionierten Rahmen für das eigene Begehren. Vielleicht kommt es euch so vor, dass das jetzt im Moment nicht so viel mit dem Thema zu tun hat. Das hat es aber in der Tat, weil es mir darum geht, deutlich zu machen, wie allgemein diese autoritäre Sehnsucht ist. Die treibt natürlich aus genau den gleichen Gründen alle Leute mehr oder weniger um, die sozusagen, wenn es um das Feld von Männerbund und Schwulenhass geht, und natürlich bleiben die Schwulen davon nicht ausgenommen. Dass der Schwulenhass ein Ticket mit einiger Prominenz geworden ist, mag jene überraschen, die geglaubt haben, es gäbe so etwas wie gesellschaftliche Regression nicht. Dennoch bedeutet Regression ja nicht einfach das Zurückgehen zu einem vermeintlichen Urzustand, den es ja in welcher Form auch immer, subjektiv oder gesellschaftlich, weder gegeben hat noch geben kann. Regression bedeutet vor allem die Wiederaufnahme primitiver Abwehrmechanismen durch das Ich. Die von Freud 1911 aufgestellte These eines Zusammenhangs von verdrängter Homosexualität und Paranoia wurde von den Vertretern der kritischen Theorie angesichts des aufkommenden Nationalsozialismus in den Studien zur Autorität und Familie wieder aufgenommen, und zwar insbesondere durch Erich Fromm. Viele heutige Kritiker der kritischen Theorie werfen Fromm, Adorno und Horkheimer Homophobie vor, weil sie angeblich gerade der sozialpsychologische Teil dieser Studien, der von Fromm geschrieben wurde, das Schema der schwulenfeindlichen Kampagne des deutschen Exils während der Röhm-Kampagne geliefert hätte. Der Kern jedoch dieser Studie, nämlich, dass es einen Zusammenhang zwischen Sexualität, Faschismus und Männerherrschaft gibt, das wurde gar nicht mehr untersucht. Und wie immer unterschiedlich die Bewertung der kritischen Theorie ausfällt, darüber, dass der von ihr behauptete Zusammenhang wenigstens heute nicht mehr der Realität entspricht und veraltet ist und so weiter, darüber scheint Einigkeit zu herrschen. Vor diesem Hintergrund kann man zwar darüber streiten, was die kritische Theorie der homosexuellen Emanzipation gebracht haben könnte oder nicht, aber welche Intention damit verbunden war, das geht dabei unter. Und ich halte diese Frage angesichts der aktuellen Entwicklung, wo es immer mehr die Tendenz zu Männerbünden gibt, eigentlich wieder sehr aktuell. In der Dialektik der Aufklärung entwickeln Horkheimer und Adorno aus der Erkenntnis, dass alles Wahrnehmen projizieren ist, den Schluss, dass das, Zitat, pathische am Antisemitismus nicht das projektive Verhalten als solches, sondern der Ausfall der Reflexion darin sei. Anstatt der Stimme des Gewissens hört das Subjekt Stimmen. Anstatt in sich zu gehen, um das Protokoll der eigenen Machtgier aufzunehmen, schreibt es die Protokolle der Weisen von Zion anderen zu, bringen das Horkheimer und Adorno auf den Punkt. Im Anschluss daran referieren sie die zentralen Mechanismen der Paranoia. Horkheimer und Adorno verstehen die pathische Projektion, also im Sinne einer krankhaften Projektion, offensichtlich als ein psychotisches Symptom, welches sich aber im Individuum darstellt, aber nur gesellschaftlich, massenpsychologisch begriffen werden kann. Zitat, die psychoanalytische Theorie der pathischen Projektion hat als deren Substanz die Übertragung gesellschaftlich tabuierter Regungen des Subjekts auf das Objekt erkannt. Unter dem Druck des Über-Ichs projiziert das Ich die vom Es ausgehenden, durch ihre Stärke ihm selbstgefährlichen Aggressionsgelüste als böse Intention in die Außenwelt und erreicht dadurch, sie als Reaktion auf solches Äußeres loszuwerden, sei es in der Fantasie durch Identifikation mit dem angeblichen Bösewicht, sei es in Wirklichkeit durch angebliche Notwehr. Das in Aggression umgesetzte Verpönte ist meist homosexueller Art. Aus Angst vor der Kastration wurde der Gehorsam gegen den Vater bis zu deren Vorwegnahme in der Angleichung des bewussten Gefühlslebens ans kleine Mädchen getrieben und der Vaterhass als ewige Ranküne verdrängt. In der Paranoia treibt dieser Hass zur Kastrationslust als allgemeinem Zerstörungsdrang. Der Erkrankte regrediert auf die archaische Ungeschiedenheit von Liebe und Überwältigung. Das sind dann solche Massenerlebnisse wie diese Hip-Hop-Konzerte zum Beispiel. Horkheimer und Adorno changieren hier ziemlich gewagt zwischen individueller und gesellschaftlicher Pathologie. Es geht aber in diesem Abschnitt nicht um eine politisch korrekte Deutung von Homosexualität des Schwulen, sondern um die Qualität des unterdrückten homosexuellen Impulses. Die pathische Projektion ist eine verzweifelte Veranstaltung des Ichs, dessen Reizschutz Freud zufolge nach innen unendlich viel schwächer als nach außen ist, unter dem Druck der gestauten homosexuellen Aggression vergisst der seelische Mechanismus seine phylogenetisch späteste Errungenschaft, die Selbstwahrnehmung, und erfährt jene Aggression als den Feind in der Welt, um ihr besser gewachsen zu sein. Hier ist von der Rolle der Homosexualität in der phylogenetischen Entwicklung die Rede. Phylogenese ist die Geschichte der gesellschaftlichen Zurichtung der Triebe wie der Geschichte der Triebstruktur und ihrer Entwicklung auf die menschliche Gesellschaft. Freuds Gedanke, dass sich in der Entwicklung des Individuums die Entwicklung der Menschheit als Gattung widerspiegelt und umgekehrt jedes Individuum die Stufen der Menschheitsentwicklung in seinem eigenen Leben durchläuft. Wenn Horkheimer und Adorno hier von Homosexualität sprechen, meinen sie eine gesellschaftliche, nicht eine individuelle. Die wenigen Stellen, an denen Adorno von homosexuellen Individuen spricht, deuten darauf hin, dass sich da in seinem Denken einiges verändert hat über die Jahre. Ich möchte nur zwei kurze Beispiele nennen. In der Kritik der revidierten Psychoanalyse Anfang der 50er Jahre vergleicht er die Psychoanalyse mit der Homosexualität und spricht von einem Mechanismus vom Typ der Homosexualität, nicht sehen, was anders ist. So zeigen Homosexuelle eine Art Farbenblindheit der Erfahrung, die Unfähigkeit zur Erkenntnis von Individuiertem. Ihnen sind alle Frauen im doppelten Sinne gleich. Zitat Ende. Hier schließt Adorno von der Homosexualität als Kultur patriarchalischer und totalitärer Kollektive auf den einzelnen Homosexuellen und personifiziert das gesellschaftliche Allgemeine am Typus. In dem späteren Aufsatz Sexualtabus und Recht heute vermittelt sich jedoch, dass Adorno um diese Widersprüche durchaus wusste. Die Befreiung des Sexus, so Adorno, sei bloßer Schein, das ist jetzt in den 60er Jahren. Seine Desexualisierung als Sex gleichsam als eine Variante des Sports entgiftet werde. Das werfe die Frage auf, warum überhaupt Reform des Sexualstrafrechts, das ist zu einer Zeit, wo es den Paragraphen 175 noch gab, warum die überhaupt gefordert werden sollte. Nicht bloß aus vermutlich ohnmächtiger Solidarität mit den Opfern, sagt Adorno, sondern auch im Gedanken daran, was die mit der Integration steigende Verdrängung anrichten mag. Eines der handgreiflichsten Ergebnisse der Authoritarian Personality war, dass Personen von jener Charakterstruktur, die sie als totalitäre Gefolgsleute prädestiniert, in besonderem Maße von Verfolgungsfantasien gegen das nach ihrer Ansicht sexuell Abwegige überhaupt von wilden sexuellen Vorstellungen geplagt werden, die sie sich selbst abweisen und auf Außengruppen projizieren. Das ist eben dieser zentrale Zusammenhang, der auch mit der F-Skala dann immer wieder hergestellt wird und der tatsächlich unglaublich auffällig ist, wenn man sich diesen ganzen Hip-Hop-Müll anguckt. Also dieses Zusammengehen von allen möglichen Formen von Ressentiment, was sich dann eben, so wie ich das wahrnehme, zum Antizivilisatorischen und zur Sehnsucht nach der Horde verdichtet. Die deutschen Sexualtabus gehörten, so Adorno, zum Syndrom des Vorurteils, das dem Nationalsozialismus die Massenbasis zu verschaffen half und das dem manifesten Inhalt nach entpolitisierten Form fortlebt, die zu ihrer Stunde auch politisch sich konkretisieren könnte. Im Moment erleben wir mehr eine kulturelle Konkretisierung. Also wenn man sich zum Beispiel anguckt, in lauter Comedy-Serien auf den Privatsendern ist es ja so, dass sozusagen der Schwule wirklich nur als Witzfigur, als Tunte noch vorkommen kann und dass auch keine dieser Sendungen ohne entsprechende Witze auskommen kann. Das finde ich auch deswegen interessant, weil es gibt eine Bemerkung von des Schriftstellers Ronald M. Schernikau, der hat mal gesagt, es gibt Judenwitze und es gibt jüdische Witze, allerdings gibt es nur Schwulenwitze. Also es gibt diese Differenz zwischen Humor und Selbstironie und zwischen Diskriminierung gibt es bei Schwulen nicht. Die Schwulenwitze sind immer diskriminierend und Judenwitze und jüdischer Witz ist halt eben ein großer Unterschied. Das finde ich in diesem Zusammenhang wirklich ganz interessant, weil das natürlich auch zu dieser Enthemmung meines Erachtens schon mit beiträgt. Obwohl Adorno und Horkheimer in der Dialektik der Aufklärung die Unterscheidung zwischen individueller Manifester und gesellschaftlicher Homosexualität auf der anderen Seite also nicht explizit treffen, findet sie ihre Begründung im Material selbst. Zum einen ist der explizite Verweis auf die Phylogenese, also auf das, was sozusagen menschheitsgeschichtlich, anthropologisch, wenn man so will, dabei eine Rolle spielt, ein deutlicher Anhaltspunkt dafür. Zum anderen trennen sich Horkheimer und Adorno in den oben zitierten Formulierungen von Ansätzen, die bis Ende der 30er Jahre eben im Frankfurter Institut für Sozialforschung, als es dann exiliert wurde, als es ausgewandert ist, diskutiert wurde. In den Studien zur Autorität und Familie, für den Fromm eben diesen sozialpsychologischen Teil geschrieben hat, da kommt ein autoritär-masochistischer Charakter vor. Das ist so eine Frühform des autoritären Charakters. Die Art, diese Art von Typenlehre, also was für Charaktere, also autoritär, masochistisch, phallisch, narzisstisch und so, das geht auf Wilhelm Reich zurück. Reich hatte kurz 1932, 33 ein Buch namens Charakteranalyse veröffentlicht und da hat er versucht, verschiedene Charaktertypen anhand ihrer Abwehr, also anhand ihrer Charakterpanzerungen zu definieren. Reich entwickelte da auch einen masochistischen Charakter, der immer auch ein sadomasochistischer ist. Reich allerdings beschreibt tatsächlich Individualpathologien, also der beschreibt Fälle. Fromm übernimmt von Reich die Klassifikationsmethode gerät damit, also sozusagen überträgt das einfach aufs Gesellschaftliche, wo vorher von Individuen die Rede war, und das ist natürlich eine sehr schwierige Angelegenheit. Diese In-Eins-Setzung hat er nämlich von Individualpathologie und gesellschaftlichem Unglück, die hat dann eine lange Geschichte, wo am Ende eben steht, dass Homosexualität, dass es nicht mehr von gesellschaftlicher Homosexualität die Rede ist, sondern von der individuellen homosexuellen Pathologie. Fromm schreibt dann zum Beispiel auch, der autoritär-masochistische Charakter zeichnet sich etwa aus durch eine relative Schwäche der heterosexuellen Genitalität. Genitalität ist der Begriff, mit dem Wilhelm Reich den freudschen Begriff der Sexualität ablösen wollte und sozusagen, also im Genital sozusagen, die Erfüllung in genitaler Sexualität liegt eben halt die Erfüllung und alle anderen sind pathologische Formen. Also im heterosexuellen genitalen Sexualakt, das ist dann so die einzige Form der Sexualität, die Reich sich vorstellt. Die eine Konsequenz aus dieser relativen Schwäche heterosexueller Genitalität sei die starke Ausprägung prägenitaler und analer Strebungen. Also anale Strebungen sind zum Beispiel Pünktlichkeit, Ordentlichkeit, Sparsamkeit und so weiter. Die andere sei das Vorhandensein, ich zitiere, von homosexuellen Strebungen. Inwieweit die sadomasochistische Triebstruktur mit Homosexualität zusammenhängt, ist ein in vieler Hinsicht noch ungeklärtes Problem. Wir wollen hier nur auf zwei Gesichtspunkte aufmerksam machen. Der eine ist, dass infolge der fundamentalen Angst, die der sadomasochistische Charakter vor allem Fremden und Unbekannten hat, die Frau, die in vieler Hinsicht aufgrund ihrer biologischen und psychologischen Verschiedenheit eine fremde und andere Welt repräsentiert, Angst in ihm weckt.